Mein Thema ist ein bisschen heute, das hat zu tun mit der aktuellen Lage, aber auch natürlich mit Weihnachten. Jesus kam ja als Kind in der Krippe, er kam im Land, er war Jude und es ist, denke ich, auch ganz wichtig für uns, immer wieder mal zu schauen, wo sind unsere Grundlagen. Und wir wissen ja, die Kirche hat ja doch zu den Juden, dem Volk der Juden, so einige sehr interessante Beziehungen. Es gab ja mehrere Geistliche, die dachten, jetzt wäre das nicht mehr Gottes Volk, sondern jetzt sind die Christen Gottes Volk. Es wäre einfach jetzt weitergegeben worden. Und es ist natürlich richtig, dass der Heiland abgelehnt wurde. Aber wenn wir ihn negieren würden, also dass er aus dem Volk der Juden kommt, würden wir natürlich auch unsere Bibel ganz schön ausdünnen. So hat zum Beispiel ein Ältester, der hieß Marcian damals, gesagt, das Alte Testament ist für uns nicht mehr gültig. Das Resultat war dann, dass der Römerbrief auf 6 Kapitel zusammenschrumpfte und auch das Matthäus- wie auch das Markus-Evangelium aus der Bibel verschwand oder aus dem Neuen Testament verschwand. Und wir wissen ja auch, dass, wie gesagt, im Dritten Reich es Bestrebungen gab, vor allen Dingen von der Bewegung dieser deutschen Christen, das heißt, es war eine Bewegung, die Hitler ergeben war, die auch das Alte Testament gestrichen haben, um die Juden loszuwerden. Und wir haben ja leider heute auch immer wieder so, ne, also Jesus war ein Palästinenser und so, ich meine, ist alles ganz schön und gut, er soll auch für dieses Volk wichtig werden, aber wichtig ist halt, woher kommt er eigentlich und wo haben wir unsere Wurzeln? Und das Hauptproblem dieser Bestrebungen ist ja eigentlich, dass wir dadurch unsere Wurzeln verlieren würden. Jesus war Jude und Gott hat sich, denke ich, auch dabei einiges gedacht. Das bedeutet, der Retter müsste dann, wenn wir das negieren würden, also das Alte Testament, genauso ja auch aus der Heiligen Schrift verschwinden. Und interessant ist ja, dass ja Jesus allein 9 Gebote von den 10 Geboten bekräftigt. Wenn also das Alte Testament abgelehnt würden, wären ja die 10 Gebote überhaupt gar nicht relevant. Und wie gesagt, zu den Zeiten, als, wie gesagt, Petrus und Paulus unterwegs waren, hatten sie als Grundlage vor allen Dingen halt das Alte Testament, weil das Neue musste ja erst geschrieben werden. Die Leute mussten ja erst erleben, wie es mit Jesus war. Ich war vor Jahren in Israel und habe messianische Juden besucht in Jerusalem. Messianische Juden sind Juden, die an Jesus glauben. In einer messianischen Gemeinde habe ich den Josef Schulam kennengelernt. Ich hatte also in den 2 Wochen lang war ich mit dem Mikrofon unterwegs, um gerade diese messianischen Juden zu interviewen, wie sie leben, wie sie mit ihrer Heiligen Schrift umgehen, wie sie mit anderen Kontakt haben, welche Liederbücher sie haben und so weiter. Und dieser Josef Schulam, dieser messianische Leiter, erzählte mir dann, dass allein 30 messianische Juden, Gemeinden damals hier unter Hitler ausgelöscht wurden. Und auch viele von den Gemeindegliedern dort in Jerusalem hatten Verwandte und aus der Familie in Deutschland hier in den Konzentrationslagern verloren. Ich habe ihn dann über eine Gruppe von ehemals rechtsradikalen Jugendlichen in Oranienburg erzählt, die zu Jesus gekommen waren. Und sie haben sich darüber einfach gefreut und haben dann für diese Arbeit gebetet. Und ich habe gemerkt, dass ich hier als junger Deutscher herzlich aufgenommen worden, obwohl, wie gesagt, auch viel Leid in diesen Familien waren, die dort sich versammelt haben. Sie berichtet mir dann, wie sie auch jüdische und christliche Feste feiern. Für sie sind es einfach biblische Feste und Jesus ist für sie der lang ersehnte Retter. Das heißt, sie haben immer danach, das war immer schon ihr Ziel, diesen Retter, den neuen Bund, kennenzulernen. Und so bekam der Glaube an Jesus für mich eine unwahrscheinliche Tiefe. Gott hat im Alten und auch im Neuen Testament seinen Heilsplan realisiert. Paulus nimmt zur Rolle Israels in dem Brief an die Römer Stellung. Er sieht natürlich einmal die Seite der Ablehnung. Aber auf der anderen Seite sind ja viele jüdische Nachfolger Jesu unterwegs gewesen, wie Paulus, wie Petrus und andere, um das Wort weiterzusagen, um uns auch als nichtjüdischen Bürgern das Wort Gottes zu bringen. Und Paulus schreibt hier an die Römer, also an Rom, an die Christen in Rom, Kapitel 11, die Verse 17 bis 20. Wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und den Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun wirst du sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihren Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben, sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Es geht in den Zeiten um problematische Entwicklungen in der Gemeinde in Rom. Die nichtjüdischen Gläubigen sahen auf die jüdischen Gläubigen herunter. Und ich möchte mit euch, mit Ihnen einfach so drei Punkte näher ansehen. Das erste ist, die Geschichte des Volkes Gottes ebnet Gottes Heilsplan. Die Gründung der Erde, Abraham, der Auszug aus Ägypten, die Wüstenwanderung und die Einnahme des Heiligen Landes sind die Grundlagen für das Wirken von Jesus und seinem Heilsplan. Das Alte Testament sagt viele Punkte des neuen Bundes voraus. Das Zweite ist, Paulus ordnet das Wirken seines Volkes in die Heilsgeschichte Gottes ein. Er vergleicht sein Volk mit dem Ölbaum, in dem die nichtjüdischen Gläubigen eingepfropft sind. Jesus bestätigt 9 Gebote aus dem Alten Testament und betont, er ist gekommen, um die Gebote zu erfüllen, die das Volk der Juden damals bekommen haben. Und das Dritte ist, als Christen sollen wir uns unserer Wurzel bewusst sein. So wissen wir, woher unser Glaube kommt, was uns für unser Leben und für unsere Zukunft einen Sinn gibt. So rief Gott den Sohn des Hamas-Führers, was wir gerade erleben, aber der Sohn ist in die Begleitung von Jesus berufen worden. Und als Christ hat er 10 Jahre mit Israel zusammengearbeitet und hat viele Anschläge verhindert. Seine Hoffnung auf Gott bekam eine richtige Antwort. Kommen wir nun zu Punkt 1. Die Geschichte des Volkes Gottes ebnet den Heilsplan. Es gibt im Alten Testament über 300 Prophezeiungen auf Jesus und sein Wirken. Zum Beispiel der Prophet Jesaja. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir lesen das ja immer wieder auch vor Weihnachten, gerade in der Adventszeit. Oder der Prophet Micha sagt voraus, dass Jesus in Bethlehem geboren wird und das 400 Jahre vor Jesu Geburt. Für die erste Gemeinde gab es zuerst nur, wie gesagt, das Alte Testament als Grundlage. Und Jesus benutzt immer wieder Zitate und Vorhersagen aus dem Buch des Alten Testamentes, wo sein Wirken schon vorher vorhergesagt wird. In den ersten Versen vom Matthäus-Evangelium wird uns der Stammbaum Jesu vorgestellt. Er beginnt mit Abraham, geht dann weiter über Jakob, über die Könige Israels und besonders auch der König David, dem der Herr die Verheißung gab, dass seine Nachfolger zahlreich werden, bis hin zu Jesus. Der Beobachter merkt hier eine rote Linie, mit der Gott sein Werk tut und seinen Heilsplan erfüllt. Wer diese Linie ablehnt, wird nie die Herrlichkeit und Macht zu spüren bekommen. Gott hat alles wunderbar vorbereitet. Die Grundlagen sind immer wieder geblieben, oder die Grundsätze sind immer wieder gleich geblieben. Ein gottesfürchtiges Leben führt zur Gemeinschaft mit Gott und ein gottesfernes Leben führt zu einer Trennung von Gott. Ich fand es sehr spannend, wie zum Beispiel messianische Gemeinden ihre Schriftrollen haben und was sie damit und wie sie damit umgehen. Sie versuchen also ihre Mitbürger, die Juden, mit Jesus bekannt zu machen, mit dem Hintergrund, Jesus war ja Jude, und versuchen sie damit oder ihnen das damit weiterzugeben. Und es gibt gerade auch im Matthäus-Evangelium und im Hebräerbrief viele Punkte, die die jüdischen Traditionen aufgreifen. Leider haben die Christen in ihrer Geschichte nicht immer sich mit Ruhm bekleckert. So brachten, wie gesagt, die Kreuzritter fast 99.000 Juden in Jerusalem grausam um. Und auch in Spanien, wo wir waren, mussten Juden damals fliehen und wurden in der Türkei dann aufgenommen. Deshalb gibt es heute auch leider viele Vorurteile gegenüber Christen. Daher ist es gut, dass wir alle nichtjüdischen Nachfolger Jesu und messianischen Juden jetzt zusammen Jesus anbeten können und loben können. Dies findet übrigens schon regelmäßig statt. Ich hatte damals mit dem Leiter der jüdisch-messianischen Allianz in Jerusalem zu tun gehabt. Ich hatte ihn besucht, ein Interview gemacht und er hat mir erzählt, dass sich damals in London damals messianische Juden, also Juden, die an Jesus glauben, zusammengeschlossen haben. Und der Leiter berichtete mir dann, dass regelmäßig sich palästinensische Gläubige, arabische Gläubige und messianische Juden zur Anbetung und zum Austausch treffen. Allerdings sind natürlich diese Zusammenkünfte eher geheim gehalten, weil es ja leider Leute gibt, die das überhaupt nicht mögen und diese Leute oder die Gläubigen dann bedrohen. Aktuell ist, wie gesagt, auch interessant, dass der Sohn des Hamas-Führers, der ja in Katar lebt, der heißt Hassem Youssef, sich zu Jesus zugewandt hat. Eigentlich war er der grüne Prinz, eigentlich sollte er die Nachfolge seines Vaters antreten. Und dann hätte er auch im Sechs-Sterne-Hotel in Katar leben können oder in der Türkei im Hotel und alle Annehmlichkeiten haben können. Aber er war einfach abgeschreckt, er hat diese Folterungen miterlebt und vieles andere miterlebt und hat sich dann Jesus zugewandt. Und durch Jesus bekam er dann eine besondere Liebe und Zuwendung zu Israel. Er hat viele Jahre Anschläge verhindert, indem er die Geheimdienste in Israel aufgeklärt hat, wo die stattfinden sollten. Heute lebt er untergetaucht in den USA, meldet sich aber immer wieder zu Wort, um die Menschen auf den Charakter dieser Gegner Israels hinzuweisen. Hassan lebt natürlich sehr gefährlich, aber Jesus hat ihm Kraft und vor allen Dingen einen Durchblick geschenkt. Übrigens hat sich auch sein Bruder von seinem Vater abgewandt. Also zwei Söhne, die eigentlich nachfolgen sollen, haben sich von dem Hamas-Führer abgewandt. Für sie sind das jüdische Volk und die Christen eng verbunden. Kommen wir nun zu Punkt 2. Paulus ordnet das Wirken seines Volkes in die Heilsgeschichte Gottes ein. Paulus nimmt den Ölbaum als Beispiel. Der Ölbaum ist ein immer grüner Baum. Und er kann auch sehr alt werden. Experten gehen davon aus, dass die Bäume schon zu Zeiten Jesu zum Teil standen und bis zu 2000 Jahre alt geworden sind. Anfang Mai ist die Blütezeit und zum Laubhüttenfest können dann die Oliven geerntet werden. Aus der Frucht wird dann, wie gesagt, das feine Öl gewonnen, das ja auch schon in der geistlichen Welt Bedeutung hatte. So wurde der Hohepriester damals in Israel mit diesem Öl gesalbt und auch im Gottesdienst findet das feine Öl Anwendung. Bei Pflanzungen wird ein Stiel eingefropft, beziehungsweise der Baum wird veredelt und kann sich so fortpflanzen. Und das nimmt Paulus nun für das Bild, wie sein Volk und die Christen zusammenhängen. Er beschreibt den Ölbaum Israels als edlen Baum. Hier hat Gott schon alles veredelt, um seinen Heilsplan umzusetzen. Zuerst schreibt Gott mit seinem Volk Israel Geschichte und zeigt seine Macht und auch seine Barmherzigkeit. Und dann bezieht er ja auch uns als nicht-jüdische Völker in seinen Heilsplan mit ein. Die nicht-jüdischen Gläubigen bezeichnet Paulus hier als wilden Ölbaum. Die wilden Ölbäume haben eher bittere Früchte, die man eigentlich nicht genießen kann. Durch das Einpfropfen in den edlen Ölbaum bekommen die nichtjüdischen Gläubigen nun Anteil an den guten Früchten. Dieser Prozess kann der Leser gut bei der Gründung der christlichen Gemeinde mitverfolgen. Zu Pfingsten waren viele Juden aus dem Römischen Reich in Jerusalem. Und Gott nutzt dann dieses Treffen, um die Juden in ihren Regionalsprachen mit seinem Plan und mit Jesus zusammenzubringen. Diese Juden tragen dann das Evangelium in alle Welt hinaus und bringen auch den nichtjüdischen Völkern das Evangelium. Paulus, Petrus und wie gesagt viele andere jüdische Gläubige nahmen alle Strapazen auf sich, um uns Menschen im damaligen Römischen Reich über diesen großartigen Plan von Gott zu informieren, die Menschen zu erlösen. Es ist ein Vorrecht für uns, mit Gottes Volk so eng verbunden zu sein und Teil von Gottes Plan zu werden. Wer diese Verbindung leugnet, hat keinen Anfang und vor allem er hat auch keinen Unterbau im christlichen Glauben. Dann bräuchte zum Beispiel Jesus nicht 9 von 10 Geboten zu bestätigen oder zu erfüllen, weil es die 10 Gebote für die Nachfolger Jesu ja nicht gegeben hätte. Und damit sind wir bei Punkt 3. Als Christen dürfen wir uns unserer Wurzel ganz neu bewusst werden. Es gibt heute wieder viele messianische Gemeinden, wo sich Juden, die an Jesus glauben, versammeln. Der Leiter der hebräischen jüdischen Allianz sagte mir, dass es, wie gesagt, unter Hitler damals keinen Unterschied war, ob du nun messianischer Jude, orthodoxer Jude oder anderer Jude warst, alle wurden in die Lager abgeholt. Und leider schwiegen früher viele Nachfolger Jesu zu diesem Vorgehen. Aber es gab natürlich auch andere Rhetoriker, den Boom, die sie versteckt hat. In Israel konnte ich dann erleben, wie messianische Juden in der christlichen Welt eingebunden sind. Am See Genezareth gibt es eine Präsentation, damals war es sogar noch eine Dia-Show, wo die Geschichte der Region erzählt wird. Da war zum Beispiel Mark Twain, es war sogar Napoleon schon dort. Und dann kommt aber ein ganz zentraler Teil mit Jesus. Und im dazugehörigen Buchladen sind dann Christen aus ganz verschiedenen Teilen der Welt, die dann den Menschen das, was sie gesehen haben, dann erklären und sie mit Jesus auch näher bekannt machen, aus Indien und aus vielen anderen Staaten. Und mit einem Repräsentanten dieser messianischen Juden fuhr ich dann zu einer messianischen Firma. Dort werden Radios mit Sonnenprojektoren gebaut. Und diese Radios werden eingesetzt im Urwald in Südamerika. Ich war ja damals in Quito, Ecuador, beim Sender Die Stimme der Anden oder Radio HCJB, die wir ja heute hier in Deutschland haben. Und in den Urwald gibt es keinen Strom. Und dann sind diese Radios auf eine Frequenz eingestellt, wo man die christliche Botschaft hört. Und so können dann die Ureinwohner dort in den Urwald die christliche Botschaft hören. Und mit Solar wird das dann die Batterien da immer aufgeladen. Und das hat mich einfach fasziniert, dass diese Radios, wie gesagt, hier aus Israel kommen. Es ist eigentlich, finde ich, ein großartiger Plan, wie die jüdischen und nichtjüdischen Gläubigen, die an Jesus glauben, hier zusammengebracht werden. Der gläubige Sohn des Hamas-Führers hat dies erkannt. Jesus hat ihm eine besondere Liebe für den Heilsplan seines Vaters gegeben, wo jüdische und auch nichtjüdische Nachfolger einen wichtigen Part spielen. Und was die Frage ist natürlich, was können wir da mitnehmen? Einmal, wir dürfen uns als Nachfolger Jesu zu dem gesamten Heilsgeschichte Gottes bekennen. Das Zweite ist, wir dürfen uns der Wurzel immer wieder neu bewusst werden und die Tiefe von Gottes Gemeinschaft erleben. Und das Nächste, wir dürfen unseren Mitmenschen erklären, dass Jesus aus dem Volk der Juden kam und sich Gott dabei etwas gedacht hat, vor allem jetzt auch zur Geburt, wo er dort geboren worden ist. Zwei Stellen aus dem Alten Testament betonen die Rolle des jüdischen Volkes. Zum einen steht im Propheten Jesaja, Kapitel 12, Vers 3, zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker, und die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreiben, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Und dann Jesaja 12, Vers 9, und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Also es hat Konsequenzen, wenn wir Gottes Volk anrühren. Vieles davon erfahren wir ja, wie gesagt, in der Offenbarung und wissen, es wird sich in Zukunft erfüllen, und Jesus hat hier auch eine zentrale Rolle, weil Jesus wird kommen. Deshalb lasst uns einfach auch geistlich nach Jerusalem ziehen und ein Segen sein, auch für unsere Mitmenschen hier, und sie mit einbeziehen in diesen Plan. Wir dürfen mit unseren messianischen Geschwistern zusammen an Gottes Heilsplan arbeiten und den Menschen das Licht des lebendigen Gottes bringen. Und ich denke, gerade jetzt zur Weihnachtszeit ganz besonders wieder dürfen wir die Freude, die Jesus gebracht hat, den Menschen weitergeben. Und es ist einfach auch eine unheimliche Tiefe, wenn wir dieses ganze Heilsgeschehen Gottes immer wieder neu uns verinnerlichen und uns bewusst machen. Und das finde ich toll. Und ich will noch kurz mit uns beten. Herr, du weißt einfach, dass wir jetzt gerade im Advent wieder ganz neu wieder uns auf dich ausrichten dürfen, dass wir andere Menschen mit einbeziehen dürfen. Und ich bitte dich einfach, dass du uns einfach auch die Augen aufmachst, die Ohren aufmachst, und dass wir wirklich den Menschen das weitergeben dürfen, dass du Licht geworden bist, und dass wir dieses Licht auch in die Dunkelheit bringen, wo jetzt Kriege sind, wo aber auch hier bei uns vielleicht Auseinandersetzungen sind, wo Menschen Leid tragen, dass du ihnen das Licht bringst und dass wir als deine Nachfolger, als deine Gemeinde und auch die, die für dich unterwegs sind, einfach das machen dürfen, Herr. Hab Dank dafür, dass du uns hier mit einbeziehst und das Vorrecht, dass wir dich als den Schöpfer hier so vermitteln dürfen. Amen.